Ich schwinge den Stein und fühle seinen Schmerz, als er sein Kinn zertrümmert.
»Ich weiß, dass Sie seit 53 Jahren nicht mehr nach Vulkan zurückgekehrt sind«, sagt Spock. »Sie leben im Exil.« »Warum?« »Es ist ein selbstgewähltes Exil«, erwiderte sie. »Sie waren Stan versprochen, dem Sohn von...« »Ich kenne seinen Namen.«
Stans Hände schließen sich um meine Kehle. Ich spanne meine Nackenmuskeln an, um ihn daran zu hindern, meine Luftröhre zu zerquetschen.
»Sie töteten ihn im Konut Kalifee.«
»Ja«, sagte T'Pryn sanft.
»Kehren Sie darum nicht zurück?«
»Nein.«
Spock wog ihre Antwort ab. »Bitte sagen Sie mir, warum Sie das Exil gewählt haben.«
»Ich ziehe es vor, das nicht zu tun.«
»Wie Sie wünschen«, sagte er und erhob sich von seinem Stuhl. »Ich danke Ihnen für die Musik und das Angebot des Tees.« Er ging auf den Ausgang zu.
»Stans Schmerz ist meiner, als die Klinge meiner Lirpa seinen Fuß trifft und die meisten seiner Zehen abtrennt.«
Mit einer Stimme, die nicht ganz ein Rufen war, sagte T'Pryn: »Spock?« Er hielt an und drehte sich zu ihr um. Sie sammelte ihren Mut und sagte dann schlicht:
»Ich bin ein Valrath.«
Seine Neugierde steigerte sich sichtlich. Spock hob eine Augenbraue. Er kehrte an ihre Seite zurück und senkte seine Stimme zu einem vertraulicheren Flüstern. Wie die meisten Vulkanier wusste er, wie schwierig solche Themen waren. »Sie beherbergen eine andere Katra gegen ihren Willen?« Sie nickte einmal sehr langsam, und Spock verstand.
»Stan.« »Ja, er zwang sich in meinen Geist, als ich ihn tötete.«
»Logisch«, sagte Spock. Der Tod stand bevor, und sie hatten physischen Kontakt aufgrund des Konut Kalifee.
»In der Tat«, sagte T'Pryn, »obwohl ich vermute, dass seine Motive mehr auf Boshaftigkeit als auf Logik basierten.«
»Sie haben die Stufen zum Berg Seleia bestiegen?«
»Ja«, sagte sie. »Ich begab mich in die Halle der Gedanken unserer Vorfahren. Aber als die Priester versuchten, Stans Katra zu übernehmen, wollte er meinen Geist nicht verlassen.«
»Das ist nicht logisch«, sagte Spock, offensichtlich überrascht.
»Das ist es schon, wenn man Stans vorrangiges Ziel zum Zeitpunkt seines Todes berücksichtigt, mich zu unterwerfen. Er projizierte seine Katra nicht in mich hinein, um zu seinen Vorfahren zurückzukehren, sondern um den Kampf so lange fortzusetzen, bis ich mich ergebe.«
»Gibt es nichts, was man tun kann?«
»Die Adepten studierten die Texte der Vorfahren und verschmolzen mit meinem Geist, für meinen Geschmack viel zu häufig«, gab sie zu. »Das Ergebnis war stets das gleiche. Sie können Stans Katra nicht zwingen, meinen Geist zu verlassen, ohne sie zu zerstören, und ebenso meine eigene.«
Spock nickte ernst. Offensichtlich verstand er die entsetzlichen Konsequenzen, die der Besitz einer fremden Katra nach sich zog, ebenso gut wie sie. Solange Stans Katra sie nicht verließ, konnte sie nicht die Freiheit eines Ponfar genießen, blieb ihr die Klarheit des Kolinar verwehrt, und sie konnte nicht sicher sein, dass ihre eigene Katra jemals Frieden bei denen ihrer Vorfahren finden würde. Tatsächlich war sie verdammt, jeden Tag um ihren Geist und ihre Seele zu kämpfen, bis entweder ihr Wille versagte oder Stan endlich seine wahnsinnigen Angriffe aufgab. »Kann ich ihn irgendwie von Nutzen sein, T'Pryn?«
»Nein, Spock. Dies ist meine persönliche Heimsuchung. Aber ich danke Ihnen für das freundliche Angebot.«
Er hob seine Hand zum vulkanischen Gruß. »Leben Sie lange und in Frieden, T'Pryn.« Sie stand auf und erwiderte den Gruß.
»Frieden und ein langes Leben, Spock.«
Sie sah ihm nach, während er ging, und griff dann nach ihrem Tee.
»Knochen meiner Hand zersplittern unter dem Absatz von Stans Stiefel.« Die Tasse fiel ihr aus der Hand und zerbrach auf dem Boden. T'Pryn ging zurück auf die Bühne, setzte sich an das Piano und hob den Deckel erneut von den Tasten.
Stans Katra wütete in ihrem Inneren.
»Unterwirf dich!«
Sie hob ihre Hände und ließ sie zu einem dröhnenden Crescendo auf die Tasten herunterfahren.
»Niemals!«
»Wir sind für das Lösen der Halteklammern bereit, Captain«, sagte Leslie.
»Danke, Mr. Leslie«, sagte Kirk. »Beginnen Sie mit der Startsequenz.«
»Vanguard-Kontrolle«, sagte Leslie. »Enterprise ist bereit zum Verlassen des Raumdocks.«
»Bestätigt, Enterprise. Wir werden Sie hinausführen. Wir öffnen die Tore. Halten Sie sich bereit.«
Obwohl Kirk nicht genau sagen konnte, welches Detail wirklich den Unterschied ausmachte, hatte er bei der Art, wie sich sein Schiff um ihn herum anhörte und anfühlte, den sicheren Eindruck, dass es wieder in einem erstklassigen Zustand war. Das gleichmäßige tiefe Vibrieren der Impulsmaschinen im Boden, die harmonisch abgestimmte Tonhöhe der arbeitenden Computersysteme, die Enterprise war wieder sie selbst, dank stundenlanger Arbeit von Scotty,
seinen Technikern und dem Raumdock-Team von Vanguard. In einigen Wochen würden die Enterprise und ihre Crew zu Hause sein, zurück im Herzen der Föderation. Von dort aus lag der Rest der Galaxie offen vor ihnen, bereit für die Erforschung und Entdeckung. Welten und Zivilisationen, die noch kein Mensch zuvor gesehen hatte, riefen Kirk wie das Lied einer Sirene. Zwar war er inzwischen alt genug, um kindische Sehnsüchte abzulegen, aber im Herzen immer noch jung genug, um aufgeregt zu lächeln, wenn er dem Neuen und Unbekannten begegnete.
»Enterprise, Sie verlassen jetzt die Türen des Raumdocks. Halten Sie sich bereit, in 30 Sekunden die Steuerungskontrolle zu übernehmen.«
Auf dem Hauptschirm wichen die Halteklammern und die Türen der Luftschleusen langsam zum Kern von Vanguard zurück, während die Enterprise von dem Leitstrahl der Sternenbasis rückwärts aus dem Raumdock geführt wurde. Kirk setzte sich in seinen Sessel und überprüfte einen Treibstoffbericht, den ihm sein Yeoman hinhielt. Er war gerade damit fertig und gab ihn zurück, als sich die Turbolift-Tür öffnete und Spock auf die Brücke trat. Der erste Offizier begab sich direkt an Kirks Seite.
»Willkommen zurück, Mr. Spock«, lächelte Kirk. »Wir wären beinahe ohne Sie losgeflogen.«
In einem vertraulicheren Ton fügte er hinzu. »Konnten Sie Ihre Geschäfte auf Vanguard abschließen?«
»Nicht ganz«, sagte Spock. »Unglücklicherweise gibt es im Moment nichts, was ich noch tun kann.«
»Ich verstehe«, sagte Kirk. Auf dem Hauptschirm ragte die obere Hälfte von Vanguard auf, als die Enterprise die Raumdocktüren hinter sich ließ.
»Enterprise, wir übergeben Ihnen nun die Steuerung. Sie haben freie Bahn und völlige Kontrolle. Sichere Reise, Enterprise. Vanguard Ende.«
»Bestätige Empfang der Steuerungskontrolle«, sagte Leslie.
»Kurs, Captain?«
Kirk nickte zum Schirm.
»Erde, Mr. Leslie. Warp 6.
Aye, aye, Sir.«
Als Vanguard hinter ihnen kleiner wurde und die Enterprise in den Vorhang aus Sternen hineinflog, sah Kirk Spock an. »Es tut mir leid, dass Sie nicht das gefunden haben, wonach Sie suchten. Aber was es auch immer bedeuten mag, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hierhin zurückkehren werden.«
»Das glaube ich auch«, sagte Spock, als die Enterprise in den Warpflug ging.
In seiner sperrigen, weinroten Jacke und den dicken Handschuhen konnte Ensign Steven Klisiewicz, der Wissenschaftsoffizier des Raumschiffs Endeavour, kaum den Tricorder in seiner Hand sehen, geschweige denn dessen kleine Kontrollen bedienen. Die Kapuze seines Anoraks hing tief in seinem Gesicht, um seine Ohren warm zu halten. Diese Vorsorge, verbunden mit dem kreischenden arktischen Wind, machte es aber so gut wie unmöglich, das hochfrequente Schwingen des Geräts zu hören, als es die Umgebung scannte. Im kaum nennenswerten Licht eines weißen Zwergs war der Rest des Außenteams ausgeschwärmt und hatte sich von dem riesigen Gletscher aus dunkelblauem Eis entfernt, der Klisiewiczs Aufmerksamkeit erregt hatte. Klare Messergebnisse aus dem Inneren der gefrorenen Masse zu erhalten, war schwierig, und er konnte nicht sagen, ob das Problem die Spurenelemente im Wasser, die radioaktiven Interferenzen des Grundgesteins oder eine komplette Fehlfunktion seines Tricorders war. Commander Etish Katami, der erste Offizier der Endeavour, trat auf ihn zu. Die großen Ovale ihrer Schneeschuhe hinterließen markante Abdrücke, die das Profil von Waffeln hatten, in dem ehemals unberührten Schnee. Eingepackt in ihre Schlechtwetterkleidung sah sie im Moment genauso aus wie der Rest des Außenteams, abgesehen von den weißen Ranginsignien, die an den Ärmeln ihrer Jacke angebracht waren.
»Klisiewicz«, rief sie, »wir messen hier drüben gar nichts. Ich denke, wir sollten zum nächsten Prüfpunkt beamen. Kann ich noch eine Minute haben, Commander? Vielleicht finde ich hier etwas, wenn ich nur durch die Interferenzen komme. Beeilen Sie sich!«
Katami nahm den Kommunikator von dem breiten Werkzeuggürtel, der um ihre Taille geschnallt war. Mit einem dreifachen Zirpen klappte er auf und sie sprach hinein.
»Katami an Endeavour!«
Captain Zhao Sheng antwortete,
»Hier, Endeavour, was gibt es?«
»Wir sind fast durch mit unserem Besuch. Wir warten noch auf Klisiewicz, der gerade den größten Eiswürfel der Galaxie scannt. Gibt es da oben bei Ihnen etwas Neues?«
»Tatsächlich, ja«, sagte Zhao. »Die Sagittarius hat gerade gemeldet, dass ihr Langreichweiten-Scan-Subraumfunkverkehr innerhalb der Taurus-Region aufgespürt hat. Sieht so aus, als hätten wir bald einige Erstkontaktmissionen vor uns.«
Klisiewicz und Katami wandten sich einander zu. Obwohl keiner der beiden das Gesicht des anderen unter der Atemmaske sehen konnte, war sich Klisiewicz sicher, dass sich auf beiden das gleiche dämliche Grinsen regte. Erstkontakte. Der Grund, warum wir überhaupt hier sind.
»Das sind großartige Neuigkeiten, Sir«, sagte Katami.
»Ich stimme Ihnen zu«, sagte Zhao. »Und wenn uns die Exeter erst einmal die Grenzpatrouillen abnimmt,
Freue ich mich darauf, diese Mission auszuführen. Wie lange noch, bis Sie mit der Überprüfung fertig sind?
Katami und der Rest des Außenteams, das aus Chefingenieur Bersh Glofmok, dem Geologen Ensign Bonnie Melmott und den Sicherheitsoffizieren Jean Lassala und Paul McGibbon bestand, sammelten sich um Ensign Klisiewicz. Er spürte die allgemeine Ungeduld, die auf ihm lastete, und rief laut, um den Wind zu übertönen,
»Wartet, ich habe eine Idee!«
Er folgte einer Eingebung, als er auf ein einfacheres Scannerprotokoll umschaltete und unternahm einen neuen Versuch, die Interferenzen zu durchdringen. Auf dem Schirm seines Tricorders erschien ein Bild, das an einen Rohrschachttest erinnerte.
»Commander«, sagte er, »das schauen Sie sich besser mal an.«
Der erste Offizier kam vorsichtig an seine Seite, ihre Schneeschuhe überlappten seine in einem fürchterlichen Durcheinander, und er begab sich in eine andere Position, damit sie auf seinen Tricorder schauen konnte.